Sommer 2018, zwei Rap-Schwergewichte treffen aufeinander. Summer Jam und Wasel besingen eine der bekanntesten Inseln Griechenlands und zeigen Deutschrap, wie moderne Streaming-Hits funktionieren. Wir sprechen heute über Santorini. Diesen Track hat mein heutiger Gast mitgebracht, und zwar Journalist und Autor Jan Wehn. In seinem neuen Buch Deutschrap, Songs und Stories adelt er Summer Jams Album Endstufe sogar als Blaupause für Deutschrap, worüber wir heute diskutieren werden. Und er hatte Summer damals auch bei sich im Podcast zu Gast und erzählt ein bisschen, wie er ihn damals wahrgenommen hat zu dieser ganzen Hypezeit rund um Tamam Tamam. Aber wir graben auch noch tiefer, denn ich konnte Jan ein paar Fragen rund um die Deutschrap-Szene stellen. Und eine Frage, die mir da schon seit Jahren auf der Seele brennt: Was hat es wirklich mit dem verschollenen dritten Teil des legendären Chindi-Interviews in der bayerischen Natur auf sich? Gab es den Teil, den die Anwälte verboten haben, wirklich? Das erfahrt ihr heute in der Folge. Schnallt euch an und jetzt hören wir direkt rein in Santorini von Summer Jam und Wade.
Blick ohne die Brille vom Burberry seh ich nicht. Keine Gefühle, bin kein bisschen müde. Ein bisschen Wahrheit, zwei Drittel Lüge. Dreckiger Sex, aber weiße Bezüge. Mein Ego zu pushen ist reines Vergnügen. Flex auf der Gala mit Jessin und Ghana. Gott allein weiß, was ich gestern getan hab. Jessica Jana, die Schwester von Sarah. Alle zusammen im Bett deiner Mama. Die Weste ist weiß, Santorini, der Enzo ist weiß, Santorini, die Steine sind weiß, Santorini, auf Santorini.
Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus. Und bevor ich gleich die Hard Facts zu Santorini von Summer Jam und Wasel droppe, möchte ich erstmal unseren Gast Jan Wehn begrüßen. Freut mich mega, dass du heute hier bist. Wie geht's dir?
Vielen Dank für die Einladung. Mir geht es bestens. Ich hoffe, dir auch.
Yes, bei mir ist auch alles gut. Die Sonne scheint draußen und das Leben fühlt sich wieder lebenswert an und irgendwie passt es dann auch, dass du genau diesen Song mitgebracht hast heute. Und du bist tatsächlich unser erster Gast in unserem neuen Format. Vielleicht einmal, um alle abzuholen, wir haben bei Deutschrap Plus seit kurzem das Format so umgestellt, dass wir mehrmals die Woche so Folgen mit einer Länge von circa 20 Minuten droppen und in diesen Folgen auf einzelne Songs eingehen. Ganz egal, ob das All-Time-Classics sind oder neue Songs. Also eine ganze Folge einem Song widmen und manchmal dann auch mit O-Tönen von den Rappern selbst. Und wir haben gesagt, um Abwechslung und auch neue Perspektiven mit einzubringen, möchten wir jetzt auch hier und da Deutschrap-Journalisten, Podcaster bei uns einladen. Und es gibt ehrlicherweise keinen passenderen ersten Gast als dich, denn mir wurde vor wenigen Tagen im Algorithmus auf Instagram dein neues Buch mit dem Titel Deutschrap, Songs und Stories, Chronik einer Kultur in den Feed gespült, über das wir später auch noch sprechen wollen. Und das hat einfach so wie die Faust aufs Auge gepasst. Denn irgendwie fühlt sich dein Buch ein bisschen so an wie das Pendant zu unserem Podcast oder umgekehrt. Und deswegen freut es mich, dass wir heute zusammen sprechen.
Auf jeden Fall. Mich freut es auch sehr. Ich glaube, das ist ein perfekter Fit, ja.
Ja, genau. Und ich habe dich gebeten, einen Song heute mitzubringen, über den wir sprechen können. Und du hast dich für Santorini von Summer Jam und Wasel entschieden. Und hier mal so ein paar Hard Facts zum Song. Santorini kam damals am 8. Juli 2018 als Single zum Album Endstufe raus. Und ich meine, der Song wurde damals gedroppt, als das Album-Release nochmal ein paar Wochen nach hinten geschoben wurde. Produziert wurde das Ganze von MacLeod. Das Musikvideo ist directed by Bilal Hatzic. Und auf YouTube hat es mittlerweile 17 Millionen Views. Auf Spotify hat der Song 45 Millionen Streams und ist damit der viert erfolgreichste Song auf Summer Jams Album Endstufe. Und ich glaube, das war übrigens auch die erste Zusammenarbeit von den beiden Artists damals, Summer Jam und Wasel. Und jetzt bin ich gespannt, wieso hast du dich entschieden, heute genau diesen Song mitzubringen? Welche Bedeutung hat der Song für dich?
Ja, also der Song hat für mich insofern eine besondere Bedeutung, als dass ich finde, dass er ein bisschen exemplarisch steht. Genau wie übrigens das gesamte Album Endstufe, das du ja gerade auch schon erwähnt hast von Summer, auf dem der Song drauf ist, der Deutschrap nochmal verändert hat. Also man spricht ja immer davon, wenn es irgendwie darum ging, dass Rap auf einmal Melodien und Gesang hatte, dann geht es oft um Palmen aus Plastik und Raff und um Bones. Das stimmt auf jeden Fall auch, aber ich finde, Summer verkörpert da nochmal einen etwas anderen, sagen wir mal, Switch von eher härterem, eher technischem, klassischem Rap hin zu Dingen, die eben auch kommerziell erfolgreich werden. Du hast gerade schon die krassen Streaming-Zahlen angesprochen und ich finde, die sagen auf jeden Fall sehr viel darüber aus, wie erfolgreich Summer mit dieser Musik dann sozusagen in seinem zweiten Frühling nochmal geworden ist. Und ich glaube, es gibt es gibt auf jeden Fall Gründe dafür, dass dem so ist. Man muss sich dafür vielleicht vorher nochmal angucken, woher Summer eigentlich kam. Ihr habt auf jeden Fall in einer vorangegangenen Folge schon mal über den Song Make Y'all Bounce gesprochen von Reptile und Exhibit, auf dem dann auch Echo und sein damaliger Protégé Summer mit drauf waren. 2004 war das und das ist dementsprechend ja nochmal 14 Jahre früher gewesen. Und da hat sich schon so ein bisschen das Talent von Summer gezeigt. Einfach ein extrem guter Rapper, der super Reime einfach hat, auch interessante Wörter benutzt, um zu sagen, ich bin der Coolste. Und das hat er auf den Alben danach, die dann eben so rauskamen, auch zu Genüge getan. Das waren aber halt eben diese Alben, die so in den 2010er Jahren am Rap-Reißbrett entstanden sind, sage ich mal. Ne? Also eben so 18 bis 20 Songs, ein Storyteller, dann eben erwartbare Features, vielleicht auch mal ein Liebestrack. Und mit Endstufe war das auf einmal nicht mehr so. Also ich habe das Gefühl, da war so ein krasser Cut, aber der hat nicht nur mit ihm und seiner künstlerischen Entscheidung zu tun, sondern damit, wie der Markt sich auch verändert hat. Ich glaube, so ab 2015 oder so war Spotify schon ein Ding oder wurde immer mehr ein Ding, mehr noch als eben diese Deluxe-Boxen, die wahrscheinlich so ab den 2010er Jahren halt sehr viel verkauft wurden, noch mit physischen Produkten und so. Und ich habe auch mal einen Podcast mit Summer gemacht und der hat mir auch erzählt, dass er in dieser Zeit eben dieses Konzept so ein bisschen geknackt hat. Also wie kriegt man sozusagen Songs hin, die einerseits immer noch so eine Rap-DNA haben, aber irgendwie auch ins Ohr gehen. Und auf Endstufe hat er das erste Mal so richtig ausgespielt. Da spielt sicherlich aber auch eine Rolle, dass zum Beispiel so Leute wie Mixo oder MacLeod, der den Song produziert hat, auch angefangen haben, nochmal anders zu denken, was Arrangements angeht. Ne? Also dass da vielleicht auch beeinflusst durch die USA eventuell, einfach ein bisschen langsamere Beats, gleichzeitig mehr Melodie. Also da war einfach mehr Platz und vor allen Dingen haben Rapper sich langsam auch getraut, mal zu singen. Das gab es vorher, glaube ich, oft eher so im, wie soll man das denn sagen? Also Leute haben das eher so als Scherz gemeint. Auch Summer zum Beispiel. Ne? Es gab einen Song von ihm und Farid, auf dem die beiden relativ früh auch schon Autotune benutzt haben. Aber Es ist soweit, heißt der Song. Ich glaube, der ist auf dem zweiten Farid-Album damals drauf gewesen, 2008 oder so. Aber das war mit so einem Disco-Beat, das war alles so mit so einem Augenzwinkern. Man hat so gemerkt, so richtig ernst meint ihr das eigentlich nicht. Und selbst auf dann so Alben wie zum Beispiel Huck oder auch Genesis oder so, es gab immer mal wieder Songs, in denen Summer auch gesungen hat, aber so richtig abgeknüpft habe ich ihm das nicht. Und Erst auf diesem Song Santorini, beziehungsweise auch auf ein paar anderen von dem Album, Casanova gibt es zum Beispiel auch noch. Ich habe mich aber jetzt für den mit Wasteland entschieden, weil ich da inhaltlich nicht ganz so viele Probleme habe wie auf Casanova, weil der schon durchaus problematisch anzusehen ist in meinen Augen. Aber bei Santorini kam eben auch noch Wasteland dazu. Und ich finde das halt so interessant, dass diese beiden Rapper eigentlich eher aus so einer klassischen Rap-Karriere kommen, beide auch aus NRW kommen, beide vorher eher klassischen Street-Rap gemacht haben, wenn auch technisch sehr gut, und dort auf einmal so ein bisschen losgelassen haben, ja. Und da kommt neben dem noch was anderes dazu. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, diese Reimfertigkeit von Summer, die sich auch hier widerspiegelt. Also insbesondere er hat auf dem Song, ich glaube, Wasteland greift es so ein bisschen auch auf, diese Kreuzreime, gleichzeitig eben auch so mehrsilbige Reime mit frischen Wörtern, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Aber in dieser Kombination mit diesem Sing-Sang und dieser Flow, das geht einfach krass ins Ohr. So, ich habe den Song jetzt in der Vorbereitung natürlich auch noch ein paar Mal gehört. Und ich habe das Gefühl, der Song ist wirklich so, steht so exemplarisch dafür, dass sowohl Summer als auch Wasel als auch ein paar andere Leute, die mit den beiden unterwegs waren oder vielleicht auch in befreundeten oder angrenzenden Camps, Casey zum Beispiel, der auch dann irgendwann angefangen hat, eher in die Richtung Musik zu machen, da so eine Formel geknackt haben und damit auch dafür gesorgt haben, dass Rap halt einfach nochmal ein ganz krasses Stück erfolgreicher geworden ist. Ne? Die Streaming-Zahlen sind damit einfach heftig nach oben gegangen. Der Song ist auch einer der ersten, würde ich sagen, der sehr kurz war, also der geht etwas mehr als 2 Minuten nur. Heute ist es ja total normal, aber damals war das auf jeden Fall ein Wagnis und ich glaube, die haben sich dafür auch ein bisschen was anhören müssen. Aber wie das alles so ineinander greift, ist für mich auf jeden Fall ein schönes Beispiel für einen ganz besonderen Vibe-Shift im Deutschrap.
Ja, sehr schön zusammengefasst und begründet, direkt mehrere Gedanken, die mir da in den Kopf schießen. Ich finde auch, das, was du angesprochen hast, ist nochmal so eine Besonderheit, diese Kollabo von Wasteel und Summer Jam, weil die mit die einzigen, glaube ich, sind, die so easy diesen Switch geschafft haben von, die waren davor erfolgreiche Street-Rapper, Wasteel bei den Aslaks, Summer Jam bei Banger Musik, die hatten schon Top-10-Releases und haben es dann zu dieser Zeit, wo plötzlich Autotune eine Rolle gespielt hat und Melodien, haben die ihren Style geswitcht, angepasst, ohne ihre Street-Credibility zu verlieren und haben plötzlich eine viel größere Zielgruppe angesprochen. Und mir ist es noch mal mehr bei Wasteel aufgefallen, weil man es, glaube ich, bei Summer Jam ein bisschen mehr mitverfolgen konnte. Und bei Wasteel habe ich plötzlich gemerkt, dass der halt von Leuten gefeiert wird, die gerade erst 2016, 2017 angefangen haben, Deutschrap zu hören und gar nicht wussten, was Wasteel davor gemacht hat, so ungefähr. Dass der mal irgendwie komplett hart mit 100 schweren Jungs in die Kamera gerappt hat und einfach dachten, die normale Wasteel-Musik ist Autotune, Gesang und gar nicht seinen alten Stil kannten. Ich glaube, bei Summer Jam war ihm das nochmal ein bisschen mehr bewusst, dass der auch davor halt schon eine erfolgreiche Karriere bei Banger Musik hatte und der hat dann halt einfach nochmal auch ja so diesen Mega-Erfolg mit Tamam Tamam und so gefeiert. Aber deswegen finde ich es auch schön, dass du diesen Song gewählt hast, weil wir da halt einfach zwei haben, die von Street-Rap zu diesem Mainstream-Erfolg ohne Credibility zu verlieren, diesen Sprung geschafft haben, sodass es komplett clean war.
Absolut, auf jeden Fall. Ich finde, das so sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. Und ich finde auch total wichtig, dass die nicht beide nicht unbedingt dabei geblieben sind. Also klar, ich glaube, es gibt immer mal wieder Songs, auf denen die auch dieses Prinzip irgendwie nochmal aufgreifen oder sich diesen Mechanismen bedienen. Aber gleichzeitig, wenn man sich dann die Karriere von Summer, aber auch von Wasteel danach anguckt, dann gibt es immer wieder auch richtig heftige Rap-Banger. Ne? Du hast gerade Tamam Tamam angesprochen. Ich glaube, das ist nochmal ein anderer Trick, den er irgendwann erfunden hat. Den gibt es ja auch nochmal in verschiedenen anderen Ausführungen auf diversen Alben von ihm. Und ich glaube, über Tamam Tamam hat er zum Beispiel auch etwas geschafft, was viele Leute vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, weil der Song natürlich auch in der Türkei wahnsinnig groß gewesen ist durch diesen Catchphrase und er hat sich da einen ganz neuen Markt erschlossen und Leute wie Dardan oder Mero zum Beispiel sind dem dann auch gefolgt irgendwann, weil die Leute dort auf einmal gemerkt haben, ah krass, es gibt eben auch Songs, die sozusagen in zwei Sprachen oder einfach international funktionieren. Gleichzeitig hat, finde ich, Summer jetzt gerade auch wieder so ein bisschen so diese Rolle eingenommen vom Scorpion-CEO, der sozusagen gemütlich im Sessel sitzt, der mit Billa einfach einen krassen Rapper an seiner Seite hat, der mit Ghana Beats und Gennaro auch einfach zwei unfassbare Produzenten da hat. Und ist jetzt so ein bisschen zwar nicht im Hintergrund, aber wenn er jetzt gerade mal wieder rauskommt, dann eigentlich auch eher mit so klassischen Rap-Songs, auf denen er, finde ich, aber auch ehrlich gesagt immer noch wie ein Youngin klingt. Das ist unfassbar. Also ich würde wirklich so weit gehen und sagen, diese Karriere von ihm dauert jetzt ja einfach schon über 20 Jahre und ich glaube, es gibt keinen Rapper in Deutschland, der über so eine lange Zeit so eine konsistente Legacy vorzuweisen hat wie er. Das ist schon wirklich beeindruckend und einzigartig.
Ja. Werbung. Lass uns mal über den Zinseszins sprechen, aber wir sind ja ein deutscher Podcast, das heißt, wir machen das ein bisschen anders. Sherwin, viele denken beim Investieren immer noch, man müsste einmal diesen einen riesen Hit landen, aber eigentlich ist Vermögensaufbau wie eine Rap-Karriere, die du smart und langfristig aufbaust.
Okay, wie meinst du das genau?
Naja, du startest als Rapper ja mit ein paar Songs und einer kleinen Fanbase, aber du verlässt dich nicht auf Glück, sondern du droppst ab jetzt jeden Monat konsequent einen neuen Song. Das ist quasi dein Sparplan. Jeden Monat fließen zum Beispiel 100 Euro rein, so wie jeden Monat ein neuer Track gedroppt wird.
Okay. Verstehe. Okay, also damit baue ich auf jeden Fall die Fanbase Stück für Stück auf, aber wo kommt dann der Hebel?
Der Hebel ist dein Backkatalog. Deine alten Songs verschwinden ja nicht, sondern werden immer wieder von Fans weiterempfohlen oder geteilt. Und das steigert deine Fanbase enorm. Am Anfang merkst du das kaum, aber nach ein paar Jahren geht die Kurve steil, weil dein ganzer Katalog gleichzeitig für neue Reichweite sorgt. Das ist der Zinseszinseffekt mal ganz einfach auf deine Rap-Karriere heruntergebrochen. Deine Fanbase wächst organisch aus sich selbst heraus, während du monatlich einfach weiter ablieferst.
Okay, geil, gefällt mir. Also das Geheimnis ist ja eigentlich dann die Ausdauer. Wenn ich das jetzt von meiner Rap-Karriere auf meine Finanzen übertrage, heißt es ja, wenn ich heute anfange und jeden Monat investiere, dann profitiere ich in 10, 20 oder 30 Jahren so richtig krass vom Zinseszins, weil das Geld einfach immer weiter für mich mitwachsen kann. Aber wie baue ich mir so ein Setup für meine Finanzen denn konkret auf?
Yes, du stellst die richtigen und wichtigen Fragen. So ein Setup kannst du dir bei unserem Partner Quirion aufbauen. Quirion ist eine digitale Vermögensverwaltung, die dein Geld automatisch und wissenschaftlich fundiert in weltweit gestreute ETFs investiert. So profitierst du direkt von der globalen Marktentwicklung. Und wir haben direkt die passende Starthilfe, denn mit dem Code START2026 bekommt ihr einen Bonus von insgesamt 150 Euro. Und Quirion macht direkt vor, wie das mit dem Zinseszins funktioniert. Die zahlen den Bonus nämlich nicht auf einmal aus, sondern investieren 12 Monate lang jeden Monat 12,50 Euro zusätzlich für dich in dein Depot. Das heißt, dein Bonus fließt monatlich direkt in deine langfristige Anlagestrategie mit ein.
Genau. Und damit ihr jetzt auch mit Quirion vom Zinseszins profitieren könnt, hier nochmal das Wichtigste. Einfach einen Sparplan ab 100 Euro oder eine Einmalanlage ab 5.000 Euro starten, den Code START2026 nutzen, also START großgeschrieben, und in wenigen Minuten ist dein Setup am Start. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes im Linktree und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Das Album, auf dem die Songs damals erschienen sind, über die wir jetzt viel gesprochen haben und eben vor allem auch Santorini-Single war, war ja Endstufe. Danach hat Summer Jam 2019 noch nur noch Nice gedroppt, auch sehr viele Gold-Singles mit drauf. Dann gab es längere Pause. 2024 kam jetzt das letzte Soloalbum Sicky Jackson von Summer Jam. Du hast gerade schon gesagt, er ist sehr viel einfach so als dieser Scorpion Gang CEO, ein bisschen mehr so im Hintergrund, nicht mehr ganz so diesen wöchentlichen Output oder monatlichen Output, wie man ihn halt damals hatte. War Endstufe für dich Summer Jams Endstufe so? Also
das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, in der Perfektion hat er das, glaube ich, danach nicht nochmal auf Albumlänge so hinbekommen. Nur noch Nice hatte auch sehr, sehr gute Tracks auf jeden Fall, muss man sagen. Auch welche, die ein bisschen tiefer gingen und sich aber nicht so einem klassischen Rap-Konzept bedienten, sondern da ging es einfach so ein bisschen um dieses Suffering from Success-Ding. Ich finde, in den Jahren danach war es dann tatsächlich eher so einzelne Feature-Parts oder Singles, was auch immer, auf denen er das irgendwie vorgewiesen hat. Aber ja, du hast schon recht. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Album es in der Form auch ins Buch geschafft hat. Da gibt es ein Kapitel, das dreht sich um sogenannte Late Classics, also Alben, die vielleicht eher nach 5 oder sogar eher 10 Jahren einer bereits so lange andauernden Karriere veröffentlicht wurden, bei denen man so gedacht hat, krass, hätte man vielleicht gar nicht gedacht, dass Leute, die so lange am Start sind, nochmal so ein Album vorlegen und zeigen, wie relevant sie eigentlich noch sind. Und da ist Summer auf jeden Fall einer von, neben zum Beispiel auch Shindy mit In meiner Blüte oder zum Beispiel Vibe von Flair ist auch so ein Album, was man da, glaube ich, in dem Atemzug nennen muss. Da gibt es auf jeden Fall ein paar und um die habe ich mich eben in dem Buch auch gekümmert. Ja,
ich habe mir das auch nochmal rausgeschrieben, weil ich da auch viel drüber nachgedacht habe. Du hast da im Zusammenhang mit Endstufe geschrieben, die Platte wurde zur Blaupause für so ziemlich jedes erfolgreiche Album der folgenden Jahre, melodisch eingängig aufgeräumt produziert und perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Streaming und Radio. Summer Jam war plötzlich nicht nur Dauergast in den Playlists, sondern auch stilprägend für eine ganze Generation von Künstlern, die nach ihm kamen. Und irgendwie bin ich da ein bisschen hängen geblieben, weil wenn ich so darüber nachgedacht habe, über diese Passage, finde ich, dass du recht hast und ich habe mir auch nochmal das Album angehört. Da waren Lieder drauf, du kannst auch gerne mal ein paar Lieblingssongs von dir nennen. Zum Beispiel bei mir so waren einfach starke Tracks auch sowas wie Shukran für Nix oder Feel My Face, die kaum Beachtung bekommen haben. Aber das spricht so dafür, dass halt nicht nur die Singles krass waren, sondern auch das Album man sich sehr gut durchhören konnte. Aber dann habe ich auch gedacht, ey, es fällt mir fast schwer, jetzt 8 Jahre später das noch so krass differenziert zu betrachten, dass man so sieht, so von wegen, ey, Summer Jam hat da mit diesem Album wirklich einen Meilenstein hingelegt, an dem sich andere Rapper auch inspiriert haben, weil zu dem Zeitpunkt so viele Rapper groß rausgekommen sind und Alben gedroppt haben.
100%. Das ist auch was ich beim Schreiben oft gedacht habe. Also die Fülle an Releases, die dann so ab 2015 rauskamen, das ist schon immens im Vergleich zu vorher. Da konnte man eigentlich, oder kann ich auch, wenn ich so in Gedanken schweife, relativ klar noch so die Marker setzen, in welchen Monaten oder welchen Quartalen zumindest so Sachen rauskamen. Das wurde halt immer mehr und es wurde auch qualitativ oft immer besser. Nicht nur, aber meistens. Das stimmt schon. Ich finde das gleichzeitig aber irgendwie auch gut. Also das macht es einerseits schwierig für das Buch, so Sachen einzeln rauszupicken. Andererseits habe ich aber auch gedacht, dass diese sogenannte Demokratisierung, nenne ich das jetzt mal, von so Albumproduktionen schon irgendwie auch was total Wichtiges war, weil es eben nicht mehr diese Gatekeeping-Funktion gab durch die Magazine, durch die großen Labels. Du hattest eben auch die Möglichkeit, wenn du wolltest, theoretisch durch Distributionsplattformen deine Sachen selber hochzuladen, was ja heutzutage immer öfter der Fall ist. Ich meine zum Beispiel so Leute wie Tilo haben noch nie in ihrem Leben irgendwo bei einem Label gesigned, sondern sind immer über irgendwelche Plattformen gegangen und haben ihre Songs veröffentlicht, weil die einfach sagen so, ich habe keinen Bock, mich irgendwas irgendwem oder irgendwas anzuschließen oder unterzuordnen. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall immer mehr und sicherlich auch ein bisschen unübersichtlicher geworden. Gleichzeitig finde ich das aber auch gut, weil dadurch auch viel mehr Sachen Gehör gefunden haben in den Jahren darauf, die ich sonst vielleicht nie sozusagen durch die Decke geschafft hätten.
Ja, das ist gerade schon so ein schöner Switch rüber, wo wir zum Buchthema kommen. Ich habe trotzdem noch eine abschließende Frage zu Summer Jam, weil du hast es vorhin auch schon angesprochen. Er war damals im Zuge von dem Release seines Albums Endstufe bei dir im All Good Podcast zu Gast. Kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie das damals war, gerade weil das ja so ein entscheidendes Album für ihn war? Habt ihr das Interview nach Release aufgenommen? War das schon im Vorfeld? Wie hat er damals, kannst du dich noch dran erinnern, wie er damals diesen Hype um ihn wahrgenommen hat?
Boah, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Aber also für mich war immer klar, dass ich ihn unbedingt mal interviewen muss. Also als ich den Podcast angefangen habe, habe ich mir natürlich überlegt, wen ich unbedingt mal da haben möchte. Und irgendwie kamen dann die ersten Singles raus und ich habe so gemerkt, okay, das ist irgendwie jetzt auch ein Summer. Genauso will ich den hören. Also das, wie ich schon gesagt habe, da kam irgendwie so alles zusammen. Und ich habe dann, glaube ich, echt ein paar Anläufe gebraucht, um überhaupt so an ihn ranzukommen. Und erinnere mich auch, dass er zu der Zeit einfach krass busy war. Also wir haben das Interview in dem Auto, mit dem er und seine Jungs zum Radiosender. Wo war das denn? In Frankfurt war das irgendein Radiosender. Auf jeden Fall. Da sind die hingefahren mit dem Auto und sind rausgekommen aus der Radiosendung, weil die eben gerade Radiopromotour hatten. Ich finde, es steht auch so ein bisschen exemplarisch für diese Zeit. Rap läuft das erste Mal im Radio und zwar auf eine selbstverständliche Art und Weise. Das ist ja auch was, was, sagen wir mal, bis Crow, Materia Casper 5 Jahre davor einfach gar nicht der Fall war. Und so jemanden wie Summer hätte man einfach niemals sich dort vorstellen können. Ja. Aber er war auf jeden Fall auf Radiopromotour durch Deutschland. Und wir haben uns dann getroffen und haben diesen Podcast tatsächlich einfach in so einer Limousine gemacht. Türen zu, es war alles schön schalldicht, so wie es für einen Podcast auch sein sollte. Und ja, also es gibt halt, ich meine, ich mache es jetzt ja auch schon ein paar Jahre und es gibt einfach Leute, wenn du die siehst und triffst, die haben das, was Kids heute halt Aura nennen, so. Und das hatte er auf jeden Fall. Also ich meine, das habe ich immer schon in Videos gesehen oder auf Songs, bilde ich mir auch ein, das gehört zu haben. So ein Selbstverständnis, irgendwie so ein Wissen darum, was man kann. Gleichzeitig aber trotzdem nicht so arrogant, dass man denkt, mit dem will ich aber nichts zu tun haben. Also einfach so ein Glow, so ein Shine und so. Das hatte er auf jeden Fall damals auch. Und gleichzeitig hat er sich aber auch total gefreut, dass ich, das war ja auch immer die Idee dieses Podcasts, so ein bisschen mit ihm zusammen auch nochmal in die Vergangenheit gereist bin. Also genau in diese Zeit, in der er damals, in der Echo ihn auf diesen Exhibit-Song mit draufgeholt hat, was ja wirklich absolut Film gewesen sein muss für die in dieser Zeit, ja, weil Exhibit gerade frisch aus diesem MTV-Moderation und davor mit den ganzen West Coast-Legenden Musik gemacht und so, das muss schon wild gewesen sein und dann auch mit ihm viel über sein erstes Mixtape geredet, Summer Jam wird ein Star, das gibt's übrigens noch auf YouTube und auf diesem Mixtape wird schon so krass klar, was für ein Typ das ist, also im Grunde ist er einfach seine Lane weitergefahren, so, das war so verspielt und lässig zurückgelehnt und das ist er ja auch bis heute noch.
Ja, ey, cool, das ist so schön zu hören irgendwie, wie man jetzt so ein bisschen so dieses Bild im Kopf hat, was da bei Summer Jam damals abging und finde ich gut beschrieben. Weißt du noch aber irgendwas zu dem ganzen Tamam-Tamam-Erfolg in der Türkei? War das damals, das war ja schon irgendwie big, aber man konnte jetzt auch nicht absehen, dass das Video innerhalb von 2 Jahren 200 Millionen Views auf YouTube macht, oder?
Boah, da fragst du mich was. Ich habe den jetzt nicht nochmal gehört in der Vorbereitung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir drüber gesprochen haben und ich glaube, dass ihm schon auch ganz klar war, was er da macht. Also, dass das so erfolgreich wird, das hat er selber, glaube ich, auch nicht kommen sehen. Aber diese Idee, so ein, sagen wir mal, einfaches, rhythmisches, so einen einfachen rhythmischen Catchphrase sozusagen auf diese Art von Beat zu legen und dieses Repetitive einfach so krass durchzureiten. Also es macht ja schon Sinn, dass das in Diskotheken und Clubs so riesengroß geworden ist. Ja. Ich glaube, das war wirklich so die Phase, weil als das Album auf dem Weg war, war ja noch nicht abzusehen, wie erfolgreich das wird. Und ich glaube, es war für ihn aber auch das erste richtig, richtig erfolgreiche Album, auf das dann viele weitere folgen sollten. Ich glaube, er hat das so ein bisschen gespürt. Also da war so eine Aufregung irgendwie in der Luft, bei gleichzeitig eben dieser Lässigkeit. Ich glaube, weil er da so gemerkt hat, es wird alles jetzt ein bisschen anders werden. Ja.
Ja. Cool, top, danke für diese Einblicke. Ist ja schon spannend zu sehen jetzt einfach, wenn man halt nochmal das Revue passieren lässt, wenn man so jemanden gerade in seiner, ja, in seiner absoluten Prime auf Mega-Hype damals interviewt hat, wie so dieser Vibe safe, dann ja, im Interview war.
Voll.
Wir haben jetzt schon häufiger dein Buch-Release angesprochen.
Mhm.
Der Titel Deutschrap, Songs und Stories, Chronik einer Kultur kommt am 18. März 2026 raus. Circa so 350 Seiten lässt sich, du korrigierst mich, ganz normal als gebundenes Buch physisch im Handel kaufen, online bestellen, gibt's aber auch als E-Book.
Genau.
Und du hast mir das ja im Vorfeld netterweise zukommen lassen, sodass ich mal ein bisschen reinlesen konnte. Und ich habe einen Blick ins Inhaltsverzeichnis geworfen und ich habe schon direkt Bock bekommen, dieses Buch zu lesen. Weil einfach um so ein paar Kapitel so zu nennen, es gibt ein Kapitel, das heißt Gegensätze ziehen sich an, Features, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Dann das verflixte zweite Album und warum es manchmal das bessere Debüt ist. Dann gibt es ein Kapitel Weniger ist mehr, warum EPs manchmal das bessere Format sind. Und du hast auch ein Kapitel, wo du dich Intro-Songs widmest oder Mixtapes. Und letztendlich ist jedes Kapitel dann eben so aufgebaut, dass Songs mit einem kurzen, ja, mit deinen Takes gespickt sind. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Song oder eben in den anderen Kapiteln, wenn es dann um ein Album, um eine EP, Mixtape geht, eben ähnlich auch. So. Und man bekommt da halt einfach nochmal in Erinnerung gerufen, wie viele Deutschrap-Songs und Releases es schon gibt. Und manche Songs, Features kennt man vielleicht gar nicht, sodass man sich danach denkt, ey cool, das muss ich mir unbedingt anhören. Und es ist einfach so eine Zeitreise durch Deutschrap. Und jetzt die Frage, woher kam die Idee, das Buch so auf die Art und Weise zu schreiben?
Also erstmal schön, dass es dir gefallen hat, soweit wie du gekommen bist und dass es genau das bei dir ausgelöst hat, weil das war auch die Idee. Aber bevor diese Idee da war, habe ich erstmal ein anderes Buch geschrieben, nämlich das mit Davide Borto zusammen im Jahr 2019, könnt ihr uns hören. Das war eine sogenannte Oral History. Für die haben wir damals mit 120 AkteurInnen aus dieser Deutschrap-Szene gesprochen, also egal ob RapperInnen oder ProducerInnen oder Leute, die vielleicht eher so im Management tätig waren und haben uns von denen eben, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt ungefähr 30 Jahre Geschichte erzählen lassen. Und diese Geschichte, die haben wir dann aufgeschrieben, beziehungsweise die Interviewfetzen so hintereinander montiert und daraus diese Geschichte bis zu dem Jahr ungefähr 2019 nacherzählt. Das Ding war aber, dass das Buch war auch ziemlich dick, über 400 Seiten, und das war auch genau richtig so. Wir hatten aber einfach keinen Platz, um in die Tiefe zu gehen. Mhm. Also klar konnte man manchmal Songs anreißen, aber das waren dann eben meistens große Hits. Keine Ahnung, Afro und Ferris MC, Reime Monster oder keine Ahnung, von den Beginnern, Hammerhart oder so zum Beispiel, ja. Oder vielleicht auch ältere oder dann jüngere Sachen von Crow, Easy, also so Sachen, die eben irgendwie was verändert haben. Aber ich hatte immer so das Bedürfnis, mehr zu erzählen und vor allen Dingen eben auch nicht diese klassischen besten 100 Songs oder 50 besten Alben, weil darüber herrscht irgendwie so Konsens und das jetzt nochmal zwischen zwei Buchdeckel zu pressen, das hätte mir irgendwie, das wäre mir zu wenig gewesen. Vor allen Dingen, weil ich eben auch immer schon so ein Fable gehabt habe für alles, was so ein bisschen links und rechts von diesen All-Time-Faves passiert ist. Und ich glaube, du hast ja gerade das Inhaltsverzeichnis angesprochen, das spiegelt das schon so ein bisschen wider. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Leuten über Rap rede, die dann oft, weil das meine Freunde sind, ungefähr so das Alter von mir haben, also sprich, die gehen so auf die 40 zu. Und bei den meisten ist es so, dass die halt irgendwann ausgestiegen sind. So vielleicht mit 20, vielleicht mit 30. Und auch da immer nur so eine gewisse Range an Sachen gehört haben aus den Camps, die sie sowieso gut fanden. Und ich hatte immer, als jemand, der sich wirklich alles, bis heute alles reinfährt, das Gefühl, die verpassen aber ganz viel. Und erinnern sich vielleicht auch, genau wie du jetzt gerade sagst, erinnern sich vielleicht doch an manche Sachen nicht mehr. Und ich wollte einfach mit diesem Buch so ein bisschen zusammentragen, was für mich persönlich in 30 Jahren super wichtig war, aber immer viel zu kurz gekommen ist, weil es vielleicht auch nochmal eine ganz andere Seite von jemandem zeigt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so an Manuelsen denke, ich glaube, der ist vielen Leuten in den letzten Jahren eben in erster Linie in diesem ganzen Meme-Ding aufgefallen oder sie haben ihn so halt eben einfach auch kennengelernt. So wie du vorhin über Wasel gesprochen hast, die haben dann gar nicht auf dem Schirm gehabt, seine HDFs oder was auch immer so. Aber Manu ist einfach ein krasser Songwriter, ein talentierter Sänger, ein sehr, sehr guter Rapper, super guter Geschichtenerzähler. Und deswegen hat er zum Beispiel an verschiedenen Stellen einen Weg ins Buch gefunden oder so. Weil ich einfach der Meinung bin, es ist so viel verloren gegangen, obwohl es das Internet gibt. Und das soll halt alles irgendwie sozusagen den Weg zu den Leuten finden. Und es kann auch gut sein, dass du das Buch dann irgendwann in Ruhe liest und denkst, ja, aber okay, er hat jetzt das vergessen und warum ist in dem Kapitel jetzt das nicht dabei, aber ich hätte auf jeden Fall das reingepackt. Aber genau das soll auch passieren. Also ich möchte eigentlich eher so einen Gedankenanstoß liefern, für Leute nochmal in der Zeit zurückzureisen oder sich eben zu überlegen, was habe ich damals eigentlich gehört oder wo, auf welcher Festplatte habe ich noch dieses Blog-Exclusive oder was auch immer. Oder, dass ich auch so denke, dass Leute vielleicht sich das Buch kaufen, weil sie, keine Ahnung, Interview von mir mit Curse kennen oder so. Und dann lesen sie eben die Sachen, die ich über Curse geschrieben habe. Aber in dem gleichen Kapitel findet sich auf einmal auch ein Song von Pashanim oder was von Bad Moms J. Oder vielleicht auch von Young St. Paul oder so. Und vielleicht hören die das dann ja auch an und sagen sich, ah, okay, krass, hätte ich niemals, wäre ich darauf gekommen, mir das jetzt anzuhören, aber gefällt mir gar nicht so schlecht.
Ja, es ist auch wirklich so, wenn man das Buch anfängt zu lesen, es fängt direkt an zu rattern. Man liest dann zum Beispiel, das erste Kapitel ist ja dieses angesprochene Intro-Kapitel und dann sehe ich, dass du, glaube ich, von Chelo und Abdi das Akupunktur-Intro genannt hast und dann fängt es direkt an zu rattern. Aber was ist denn mit dem Hinterhof-Jargon-Intro? Kommt das auch noch? Und genauso ist es aber eben auch dadurch, dass man ja von Kapitel zu Kapitel vorschreitet und dann merkt, ja okay, zu einem anderen Zeitpunkt wird dann aber auch noch ein Album angesprochen oder so, dann merkt man auch, okay, diese Gedanken, die ich habe, werden vielleicht auch noch in einem weiteren Kapitel aufgegriffen und haben dann doch noch seinen Platz, so, ja.
Exakt, ja, ganz genau. Ah, gut, super, wenn das funktioniert, das freut mich sehr, das macht mich sehr glücklich.
Wie lange hat das denn jetzt gedauert, so diese ganzen Texte zusammenzusammeln? Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet?
Boah, gute Frage. Ich glaube, die Idee gibt es so seit könnt ihr uns hören, existiert, ehrlich gesagt. Wir sind dann ja auf Lesereise gegangen und so. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, da ist irgendwie ein Impuls da. Und dann hat das erstmal noch ein bisschen gedauert, bis ich mit Reklam einen wirklich tollen Verlag gefunden habe, die Lust hatten, das zu machen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dann habe ich so die letzten 2 Jahre eigentlich daran gearbeitet. Aber habe beim Schreiben auch gemerkt, eigentlich ist dieses Buch zu großen Teilen eines, was ich im Grunde schon mein ganzes Leben oder seit ich Rap höre, und das ist jetzt eben seit Mitte der 90er, mit mir rumtrage. Also viele Gedanken, viele Beobachtungen, viele einzelne Songs oder Alben, so, das ist eigentlich, das habe ich schon immer bei mir und erzähle Leuten davon, wenn sie mich fragen, was ist für dich zum Beispiel so ein Album, so ein Kult-Classic zum Beispiel, ne? Also es gibt ein Kapitel auch darüber, über Alben, die vielleicht nie wirklich den Respekt bekommen haben, der meiner Meinung nach aber durchaus angemessen wäre oder so. Also dementsprechend, ich glaube, eigentlich habe ich schon mein ganzes Leben dran gearbeitet.
Ja. Zumindest, dass das so im Hintergrund so mitgelaufen ist, ne? Ja. Hast du mit Rappern jetzt für dieses Buch auch zusammengearbeitet?
Nein. Also ich habe manchmal so, wenn ich Leute im Telefonbuch habe, mal nachgefragt, du, stimmt das so? Also wenn ich irgendwie, das Buch heißt ja Songs und Stories in der Subhead, wenn ich irgendwie meine Geschichte, eine Anekdote erzähle, dann habe ich mir das oft noch verifizieren lassen. Aber das war auch so ein Punkt, ne? Also die Gespräche haben total viel Spaß gemacht, so könnt ihr uns hören. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und bin bis heute auch jedem einzelnen Menschen, der daran teilgehabt hat, dankbar dafür, dass er uns dieses Vertrauen entgegengebracht hat, diese Geschichten zu erzählen. Ich muss auch fairerweise sagen, mir ist es erst beim Entstehen so richtig bewusst geworden, was das für viele Menschen eigentlich bedeutet. Gerade für die, sagen wir mal, eher älteren Acts, so die Fahne für Rap und Hip-Hop hochgehalten zu haben zu einer Zeit, in der es halt nicht so selbstverständlich war, in der Leute nicht wie Summer Jam ins Radio eingeladen wurden oder so. Aber ich wollte ganz bewusst hier, weil das eben bei Könnt ihr uns hören nicht der Fall war, einfach meine ganz eigene Meinung eben kundtun und deswegen habe ich dafür jetzt nicht mit Rapper noch Interviews geführt oder so.
Ja. Was ist so im Buch deine vielleicht größte unpopular Opinion?
Ja, wenn man jetzt die Kommentare unter den Insta-Posts liest, dann wird es für viele Leute wahrscheinlich sein, dass jemand wie Ikemel in dem Buch vorkommt. Aber okay, das ist, also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren für mich. Die ist Rap, die hat ihre Berechtigung in diesem Buch stattzufinden, so genau wie ganz viele andere Leute auch. Ich überlege jetzt gerade, was für unpopular Opinions es vielleicht gibt.
Krass, dass da schon wieder die Kommentare auf Instagram so heftig abgehen. Also, wo man doch merkt, wie breit Deutschrap einfach in den letzten Jahren aufgestellt ist. Wir haben die Diskussion ja auch häufig im Podcast am Anfang gehabt und irgendwann, es hat halt einfach keinen Sinn gemacht, irgendwelche Barrieren aufzubauen und dann so Deutschrap, was willst du machen? Die einen Deutschrapper nutzen Autotune, die einen Deutschrapper machen mal einen Schlagersong so und sind aber sonst trotzdem Straße. So, dann musst du ja plötzlich innerhalb der Diskografie von den einzelnen Rap-Artists schon aussortieren, wenn man das wirklich eingrenzen wollen würde.
Absolut, auf jeden Fall. Also das ist, ich denke, da wird's, also wenn du mich das jetzt fragst, ich kann da nichts zu sagen, weil für mich sind es halt keine unpopular Opinions, aber sie, Leute werden es definitiv so wahrnehmen. Ich glaube halt, gerade auch so Hate wie gegen Leute wie Iki Mel, das ist halt leider eben auch Ausdruck davon, wie engstirnig manche Leute eben auf dieses Genre blicken oder eigentlich wahrscheinlich sogar eher noch darauf blicken, wie weiblich gelesene Menschen sich zu geben haben, was sie sagen dürfen und was sie nicht sagen dürfen. Aber also das, wie gesagt, auf die Diskussion lasse ich mich überhaupt nicht ein. Das ist, wie gesagt, eine krasse Künstlerin. Ich bin großer Fan von der und deswegen ist sie vollkommen zu Recht auch in diesem Buch vertreten. Ja.
Ja. Werbung. Ey, du hast es neulich schon im Jahresrückblick erwähnt. Wie legendär war das Splash Festival letztes Jahr, bitte? Und eine Story, die mich so nicht loslässt, war, wir wollten ja immer auf diesen Rockstar Energy Tower, weil das war irgendwie so voll der Hotspot. Das war wie so eine zweite Mainstage irgendwie, was da abging, so, ne? Ja. Und einmal war dann irgendwie so Einlassstopp und es waren zu viele Leute oben und dann standen wir dort und mussten so ein bisschen warten und plötzlich meinte so der Security, so, weil wir uns irgendwie so mit dem unterhalten haben und gut verstanden haben, meinte der so, warte mal, ich komm gleich wieder. Und dann kam der so zurück und hat uns so zwei Rockstar Energy in die Hand gedrückt, so um die Wartezeit zu verkürzen. Wie so, wie korrekt einfach, dass der kurz weggegangen ist. Und dann durften wir hoch und ich weiß noch, das war so legendär, da wurde dann Besuchstag gespielt und wir waren wirklich direkt neben diesem Bereich, wo die Artists sind und von oben runter rappen und Besuchstag, der ja, Beat geht los und unten einfach so ein Lichtermeer an Handys. Ey, zu krass.
Ey, ich lieb sowas komplett, wenn so Brands einfach solche Events ermöglichen oder solche Happenings, wie nennt man sowas, keine Ahnung, das kann man nicht einfach erzwingen, sondern das hat einfach so gut gepasst und der Vibe war so geil und alle Leute sind so ausgeflippt, aber auch wirklich, wie du sagst, dieses, man hat so lange in der Schlange gewartet, das war schon so ein bisschen dunkel und auf einmal, wie in so einem Film, man kriegt so diese zwei Rockstar-Dosen in die Hand gedrückt, man wird durchgelassen, man geht hoch, die Show geht los und alle drehen durch, das ist wirklich so eine geile Erinnerung. Deswegen, ja, ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt dieses Jahr 2026 mit unserer neuen Partnerschaft mit Rockstar Energy beginnen dürfen. Es werden so viele spannende Sachen auf euch zukommen. Macht euch gefasst, aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem neuen Podcast.
Werbung Ende.
Beim Überfliegen von ein paar Kapiteln bin ich zum Beispiel an einer Stelle hängen geblieben. Da hast du über den Song Kugelsicherer Jugendlicher oder Kugelsichere Jugendliche, ich weiß gar nicht ganz genau, wie der Titel ist, von Bushido und Flair. Das war damals auf der Agro-Ansage Nummer 3 drauf. Und du hattest da, glaube ich, erwähnt, dass es ein CCN-Leftover war, der Song.
Das könnte sein, dass das einfach auch nur eine Behauptung von mir gewesen ist. Aber okay. Ich finde halt von der Soundästhetik her wirkt er so, als wenn er von diesem Carlo Cooks Nuttenalbum irgendwie übrig geblieben sein könnte. Also dieses ganz klassische, einfach nur Bushido-Flair, back and forth, kurzer atmosphärischer Beat und dann gib ihm so. Ja, das, also ich habe da keine Fakten, die ich dazu liefern kann.
Nee, wollte ich jetzt nur wissen, ob da vielleicht in dem Zusammenhang irgendwie auch kurze Telefonat mit jemand Beteiligten stattgefunden hat und man nochmal so diese Bestätigung da hatte, hat mich nur interessiert. Aber ja, dann noch eine Frage zu, du hast es jetzt häufiger oder du hast es vorhin auch einmal erwähnt, und zwar das Album In meiner Blüte von Shindy ist ja auch ein Album, was immer wieder im Buch auftaucht durch gewisse Anspielstationen, die du eben im Buch erwähnst. Du hast ja im Zuge von diesem Release damals ein dreiteiliges Interview mit Shindy geführt. Das Album In meiner Blüte wurde auch mehrmals verschoben, ist am Ende im Sommer 2023 erschienen. Du hattest im Herbst 2022 sind die Interviewteile rausgekommen. Zwei von drei Interviewteile sind erschienen, der dritte ist nie erschienen. Mit der Begründung, dass der Anwalt das eben damals so nicht freigegeben hat und man zu viel hätte piepen müssen, sodass einfach dieser Interviewfluss keinen Spaß mehr macht. Shindy hat ja im Vorfeld von seinem Release schon sehr viel Hate bekommen und vielleicht auch das erste Mal in seiner Karriere so richtig Gegenwind, während davor halt immer sehr krass gefeiert wurde, was er macht. Als das Album dann rausgekommen ist, haben auch viele gesagt, ey, Promophase war zwar nicht so, wie wir uns das erwünscht hätten, aber das Release an sich ist wirklich einwandfrei, so viele gute Anspielstationen. Als jemand, der dieses Interview damals komplett geführt hat, denkst du, der dritte Teil hätte dafür gesorgt, wenn der erschienen wäre, dass es weniger Hate rund um Shindy gegeben hätte?
Mit Sicherheit. Also ich glaube, das Interview war ja so konzipiert, dass alles sozusagen auf diesen dritten Teil irgendwie hinsteuern sollte, indem wir auch all diese Sachen besprochen haben, die die Fans sich eben gefragt haben, beziehungsweise es gab Antworten auf diese Sachen. Und ich weiß, es ist dann für die Leute schwer vorzustellen, dass das wirklich so passiert ist. Teilweise wird das ja eben wirklich so als eines der größten Deutschrap-Mysterien gehandelt. Aber dieses Interview existiert tatsächlich und es ist auch genau so passiert, wie er das gesagt hat. Es ist einfach nicht freigegeben worden. Ich glaube, dadurch wären viele Fragen am Ende nicht mehr offen gewesen und man hätte sich eventuell mehr auf die Musik konzentrieren können. Das ist halt, ich glaube, ein generelles, naja, Problem klingt jetzt so negativ. Es ist halt einfach, das hat sich so entwickelt, dass heutzutage eben in den seltensten Fällen die Musik alleine konsumiert wird, sondern da läuft immer irgendwie noch was mit. In Form von Interviews, in Form von einfach generell, wie jemand sich in der Öffentlichkeit darstellt. Nicht nur in Bezug auf Shindy, sondern in Bezug eigentlich auf alle. So, Rapper sind mehr denn je einfach Marken und wissen das auch und wissen auch in den meisten Fällen, das gut in Szene zu setzen. Der Unterschied, das ist wahrscheinlich früher auch schon so gewesen, aber natürlich nicht in diesem Umfang. Ich glaube, wenn da so viele Leute hingucken und irgendwas passiert, was vielleicht nicht den Erwartungen dieser Menschen entspricht, dann gibt's halt oft Unmut. Und das ist durchaus schade, weil ich meine, du hast es gerade selber angesprochen, das Album kommt auch im Buch vor, auch in diesem Late Classic Kapitel, was wir gerade schon angesprochen haben. Und ich glaube, das Intro wird auch an einer Stelle noch erwähnt und wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau.
War Kostas Freestyle? War das?
Ich glaube, ja, genau, richtig. Ich glaube, der kommt auch noch vor. Weil ich durchaus der Meinung bin, dass es das beste Shindy-Album zu dem Zeitpunkt war, was er veröffentlicht hat. Und ist leider so ein bisschen untergegangen. Aber, ne, also wenn Leute jetzt die Stirn runzeln, dann hört es euch nochmal an. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, absolut. Eine Frage ganz kurz dazu noch, abschließend. Wo war das Setting für den dritten Teil? Weil im ersten seid ihr, glaube ich, draußen rumspaziert und im zweiten saßt ihr, als Shindy sein Espresso da getrunken hat. Vielleicht auch umgekehrt, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Welches Setting war der dritte Teil dann?
Das dritte Setting war in seiner Suite. Ich kann jetzt keine genauen Infos darüber geben, welcher internationale Politiker da zuvor residiert hat, ne? Aber G7-Gipfel und so, also entweder war es Angela Merkel oder Barack Obama, das weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall haben wir das da vor sehr schönem Bergpanorama aufgenommen, ja.
Okay, und dieses andere Setting war einfach das war dann keine Suite, sondern ein Foyer oder irgendwie ein...
Das war so ein Konferenzraum am Rande des Hotels, genau.
Okay, ja. Verstehe. Oh Mann, ja, aber danke für die Einblicke. Dann jetzt noch eine abschließende Frage. Du hast dich jetzt im Zuge deines Buchs mit 3 Dekaden Deutschrap befasst. Du hast auch diese Dekaden miterlebt. Wo steht Deutschrap aktuell im Jahr 2026? Weil wir haben da häufig drüber gesprochen und nach Jahren der Deutschrap-Hits, die ja auch ein bisschen auf Santorini und Summer Jams Album Endstufe einzugehen, das war ja gerade einfach absolute Deutschrap-Prime, wo Deutschrap auch 2018 in den Charts plötzlich stattgefunden hat, andauernd, jede Woche. Und auch durch den Capital Bra, der halt irgendwie jedes Single releasen konnte, die auf 1 gegangen ist. Und das war einfach völlig normal, dass Deutschrap-Songs auf Platz 1 in den Charts gehen, seitdem. Und jetzt ist es tatsächlich schon 7 Monate her, dass das letzte Mal ein Deutschrap-Song auf Platz 1 in den Single-Charts war. Das war im August 2025 und zwar Ayman und Sira mit dem Song 30 Mal am Tag. Und auch das letzte Deutschrap-Nummer-1-Album ist jetzt schon über 4 Monate her. Das war im Oktober SSIO. Und jetzt die Frage an dich, wo steht Deutschrap aktuell? Was macht Deutschrap gerade für eine Phase durch?
Sehr gute Frage. Ist auch interessant, das habe ich mir überhaupt nicht so vor Augen geführt, aber du hast natürlich total recht. Wenn wir über diese Phase mit Summer und Co. sprechen, da gab es ja wirklich Gold- und Platinregen oder Diamant auch. Ich glaube, das passiert allein schon deshalb nicht mehr, weil die Richtlinien für diese Verkaufs- oder Streamingzahlen irgendwann auch ein bisschen angeglichen worden sind. Aber das ist ja nicht das Einzige, ne? Also ich glaube, insgesamt ist es einfach ein bisschen ruhiger geworden, aber ich finde, das ist eigentlich eine vollkommen okaye und irgendwie vielleicht auch natürliche Entwicklung, weil dieses ständige Rekordebrechen und so, das ist alles schön und gut und ich glaube, das ist auch total wichtig für die Sichtbarkeit und das Ernstnehmen des Genres gewesen, aber ich glaube, man neigt dann auch dazu, in so eine Richtung zu denken oder vorzupreschen, also als KünstlerIn und zu sagen, okay, das funktioniert, dann probiere ich das jetzt auch mal. Und dadurch verwässert sich das ja automatisch. Und ich glaube, wenn ich es an mich selber zurückdenke, dann war ich auch irgendwann einfach ein bisschen genervt von dem x-ten Song nach Schema F, von dem irgendwie klar war, dass er möglicherweise gut streamen könnte. Und was ich halt gut finde, ist im Vergleich zu früher, wo dann immer darüber geredet wurde, so Rap ist tot oder was auch immer, das gab es ja ganz oft, sowohl hier als auch in den USA und so. Das ist ja nicht der Fall. Also es gibt so viele krasse KünstlerInnen, die irgendwie jetzt nachkommen, die sich zum Teil auch einfach krass frei gemacht haben, glaube ich, davon, so zu planen, dass ein Song wirklich erfolgreich wird. Ich glaube, klar freuen die sich, wenn es passiert, aber ich finde, man hört an den Songs oder an der Musik, die oft gemacht wird, dass Leute, die haben einfach Bock, Musik zu machen so. Und keine Ahnung, ich kann es natürlich auch ein paar Beispiele nennen, wen ich gerade irgendwie gut finde oder feiere oder wo man das irgendwie total merkt. Also ich bin immer noch, merkt man glaube ich im Buch auch, ich habe ja auch eine EP von ihm erwähnt, Young St. Paul Fan auf jeden Fall, Bashlik finde ich sehr, sehr krass. Soli ist jetzt aber natürlich auch schon etabliert, aber macht, finde ich, auch sehr, sehr viel richtig. Dann aber auch so Leute wie zum Beispiel Banger Fabrik, bin ich großer Fan von, die haben sehr viele sehr gute Songs in letzter Zeit gemacht. Zara gibt's noch, so eine junge Rapperin, die auch mal mit Young Pepsi Musik gemacht hat zum Beispiel, feiere ich sehr. Ellie Preis aus Österreich mag ich auch total gerne. Also da kommen auf jeden Fall gute Sachen. Gangster Ralf fällt mir gerade noch ein, kann ich auf jeden Fall auch erwähnen, ist crazy.
Haben wir neulich auch im Podcast besprochen, ja.
Ja, ja, das ist also wirklich, das ist, da kommt auch so viel zusammen, was ich irgendwie total gerne mag. Das ist, deswegen muss das an der Stelle jetzt auch nochmal erwähnt werden. Also da passiert super viel und es existiert im Grunde halt irgendwie alles nebeneinander. Natürlich auch nicht nur Gutes, das muss ich auch an der Stelle nochmal sagen. Also, wo so viel Platz für alles irgendwie ist, ist auch viel Platz für Quatsch und Problematisches. Das existiert leider nach wie vor. Ich habe aber so ein bisschen die Hoffnung und auch den Eindruck, junge Leute, die nachkommen und diese Musik machen, dass denen das durchaus bewusst ist und dass die auch davor zurückschrecken oder Angst haben, sozusagen andere Leute outzucallen, zu sagen, wenn problematische Dinge gesagt werden, wenn Verschwörungserzählungen reproduziert werden und so. Da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, an der Stelle muss ich noch kurz erwähnen, Helmut auf jeden Fall aus Leipzig, auch richtig krasser Künstler.
Habe ich noch gar nicht gehört, aber ja.
Zusammen mit Mias ZK und Josef Steinschleuder, die haben auch so ein Bin-hier-am-Leben-Movement und so, das ist auch sehr, sehr gute Musik, ganz anders als die Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, aber keine Ahnung, ne? Also da gibt es auf jeden Fall viele Leute, glaube ich, die sich auch darüber bewusst sind, dass viel Schwachsinn passiert und dass man ältere oder etablierte Acts, bloß weil sie halt älter und etabliert sind, dass man denen nicht alles durchgehen lassen muss. So. Und das finde ich auf jeden Fall gut.
Denkst du denn, dass, wenn man jetzt diese Dekaden sich anschaut und du hast schon gesagt, es gab häufiger diese Momente, wo es auch hieß, Deutschrap ist tot und wir wissen nicht ganz genau, wie wird das jetzt so weitergehen mit Musikindustrie und werden die Deutschrapper da noch was verdienen können und so. Und diese Momente kamen ja immer wieder. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade so diese Zeit, als so illegale Downloads waren, so als dann auch so Agro Berlin zu Ende ging. Da war kurz so ein Moment, wo man so sich nicht sicher war, wie wird das alles eigentlich so jetzt weitergehen, wird vielleicht demnächst ein ganz anderes Genre sein, was stattfindet und plötzlich kamen halt die ganzen Streetrapper hervor und ganz viele neue Labels mit Aslaks, AON, Banger-Musik. Dann auch paar Jahre später hat man, glaube ich, wieder so ein ähnliches Feeling gehabt, bevor dann halt plötzlich die komplett dieses ganze Streaming-Zeitalter richtig losging und wieder ganz viel frischer Wind war. Sind wir gerade wieder an so einem Moment oder wie fühlt sich das für dich oder fühlt sich das schon einfach konträr zu dem an?
Ich finde, es fühlt sich nicht so endgültig an. Und das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass Leute, die mit Rap angefangen haben in den letzten 10, 15 Jahren, auch eine andere Herangehensweise haben. Aber ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, ne? Als das hier losging in den späten 80ern, frühen 90ern, da war das halt was ganz anderes. Da war das viel ideologischer geprägt. Musste es aber auch sein, weil es halt nicht gab. Also da musste man eben für die Sache einstehen, sich im Zweifel verhaften lassen, wenn man sprühen war oder bei Freunden auf dem Sofa pennen können, um sozusagen diese Kultur überhaupt erstmal an den Start zu bringen. Mittlerweile ist es ja ein millionenschweres Business und ich glaube, viele Leute im Vergleich, das ist glaube ich auch ein bisschen der Unterschied zu früher, verdienen damit einfach auch sehr viel Geld, nehmen das Geld aber und machen damit dann was anderes. Also die sehen es sozusagen als eine Möglichkeit, von da aus das irgendwie zu hebeln. Ich finde das voll in Ordnung, wenn Leute das machen. So.
Ja.
Das ist jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, das kann man nicht tun, das schadet der Kultur oder was auch immer. Ich meine, wirklich auch am Beispiel von Summer Jam so, ne? Ich glaube, der ist halt wirklich einfach steinreich geworden mit dieser Musik so. Aber der kommt halt auch, der ist von da, um es jetzt mal mit Manuelsen zu sagen so. Und deswegen, für mich ist es voll in Ordnung, dass er das macht und damit irgendwie vielleicht anderswo Immobilien kauft. Vielleicht fallen da auch noch ein paar gute Reime dann auf sowas wie Grundbucheintrag ein.
Ja, sehr schön. Top, dann haben wir doch den Kreis eigentlich mega gut geschlossen. Yes. Was sind jetzt so deine nächsten Steps im Rahmen von dem Buchrelease, was ja jetzt in genau 2 Wochen ist? Bücher kommen immer mittwochs raus in Deutschland, so wie Musik freitags, richtig?
Krass, ist mir noch nie aufgefallen, aber du könntest sehr gut recht haben, ja. genau, das Buch kommt raus und ich bin auf jeden Fall auch auf Lesereise. Tatsächlich aber jetzt nicht nur die nächsten Wochen, sondern eigentlich über das ganze Jahr verteilt. Findet man auf meiner Homepage auf jeden Fall alle Termine, janwehn.de. Und dann mal schauen. Also es gibt natürlich noch so ein paar Ideen, die ich habe, die sich auch mit Deutschrap auseinandersetzen. Viele Leute wünschen sich immer so einen zweiten Teil von Könnt ihr uns hören, der aber jetzt nicht die Zeit ab dem Release verfolgt, sondern der sich eher sozusagen mit allem eine Stufe drunter beschäftigt. Also eher so mit kleineren Labels, mit Movements, die vielleicht eben keine Erwähnung im Buch gefunden haben. Das ist auf jeden Fall eine Idee, die ich nachvollziehen kann und die ich auch begrüße. Aber jetzt ist das Buch erstmal fertig und jetzt wird erstmal ein bisschen daraus vorgelesen und da freue ich mich sehr drauf. Ja.
Sehr cool. Das klingt nach einem guten Plan. Dann würde ich sagen, viel Erfolg mit deinem Buchrelease. Ich bin auch sehr hyped, das Buch jetzt in Ruhe durchlesen zu können. Danke dir, dass du heute bei uns im Interview warst, einen Song mitgebracht hast und wir ein bisschen drüber sprechen konnten. Und dann auch viel Spaß auf Lesereise. Und ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es freut mich total, dass du dich dafür interessierst. Ich hoffe, dass auch noch ein paar andere Leute Spaß an dem Buch finden. Das ist alles, was ich mir dafür wünsche.
Sehr cool. Danke, Jan.
Danke für die Einladung.